1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
Ja, Glück auf und herzlich willkommen zur 04. Ausgabe unseres interaktiven Schalke-Podcasts. Ich bin der Corny und an meiner Seite, wie immer, der Thorsten Wieland.
Thorsten, ja, hallo. Glück auf. Ja, Glück auf. Hallo Cornelius, hallo in die Runde.
Ja, genau. Wir sind nicht alleine hier. Das haben wir ja in den ersten drei Folgen ja schon jeweils am Anfang immer recht ausführlich erklärt. Also wir sind hier mit unserem Gast, den wir heute dabei haben, aber halt auch mit Live-Publikum, die hier per Zoom an dem Podcast teilnehmen können, sich hoffentlich oder gegebenenfalls auch gleich melden werden mit Fragen oder mit Anregungen. Und dann ja, hoffen wir einfach hier auf eine schöne interaktive Stunde rund um den geilsten Club der Welt. Thorsten, ganz kurz, du hattest gestern Geburtstag. Glückwunsch nochmal von dieser Stelle.
Ja, vielen Dank.
Da ist natürlich die Frage, ob das Spiel gegen Hertha am Freitag dann vielleicht auch ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk schon war.
Auf jeden Fall. Das war großartig. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich kann sagen, cooleres Spiel kann man sich kaum wünschen. Schönes Ende. Reden wir gleich, glaube ich, nochmal drüber.
Ja, richtig. Ne? Wir hatten ja vorher überlegt, wenn dieses Spiel, also wir hatten nach dem Hoffenheim-Spiel ja kurz gesprochen, wenn das Spiel gegen Hertha in die Hose gehen sollte, dann wird das eine traurige Folge mit unserem Gast heute. Und zum Glück ist es dann nicht so gekommen. Aber wie gesagt, 04. Sendung haben wir jetzt. Und ich denke, die 04. Sendung verdient auch eine echte Schalker-Legende. Deswegen Glück auf und herzlich willkommen dem Eurofighter und langjährigen Schalker-Kapitän Olaf Thon. Hallo, Glück auf.
Ja, schön bei euch zu sein und ich hoffe, viele sind heute dabei, wenn wir über Schalke sprechen und vielleicht auch andere Sachen.
Ja, großartig. Wir freuen uns da sehr, dass du da bist und bevor wir jetzt mal so richtig einsteigen, würden wir vielleicht ganz gerne hören, was du denn jetzt gerade so machst. Also du bist ja bei Schalke, du bist ja immer nah dran und das kriegt ja auch jeder mit, aber kaum jemand weiß, glaube ich, so genau, womit du dich beschäftigst, was so dein Job ist, was du machst. Womit du dich beschäftigst auf Schalke?
Ja, ist nicht ganz so einfach, danke der Nachfrage. Ich würde mal sagen, Überbegriff sozusagen der Repräsentant des FC Schalke. Seit 2015 bin ich Abteilungsleiter der Traditionsmannschaft und wir machen 25 bis 30 Spiele im Jahr. Also das alleine schon, glaube ich, ist ein Fulltime-Job, natürlich mit großer Unterstützung und Hilfe im Vorstand der Tradition mit Martin Max und Thomas Kruse, aber auch mit einem großen Orga-Team. Das muss man sich vorstellen wie ein normaler Fußballverein. Die Wäsche muss gemacht werden. Karten müssen bei Heimspielen. Wir bekommen immer Karten bei den Heimspielen, müssen verteilt werden. Die Sachen, die Trikots müssen verteilt werden und. Und da fallen viele Sachen an, wie zum Beispiel auch morgen immer 19.30 Uhr ist Training in der Halle am P7 oder draußen an der Geschäftsstelle. Das ist ein Job. Dann Sponsoring, Marketing für Schalke 04, aber auch Öffentlichkeitsarbeit im Fernsehen bei Sport1, NTV, RTL, aber auch Radio. Gestern war ich im Bayern Fernsehen zu sehen bei Blickpunkt Sport, wo es mal nicht um Schalke ging, sondern um die kleinen Probleme des FC Bayern. Und dann bin ich Kolumnist beim Kicker und im Radio, im WDR, Bayerischer Rundfunk in Berlin. Also viele Sachen dann, die um Schalke 04 herum passieren, versuche ich dann sozusagen auch für unseren FC Schalke 04 mitzuteilen.
Kurze Nachfrage zur Traditionself. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Rufst du dann Raoul oder Bordan an und fragst, hast du Bock und Zeit zu kicken? Oder wie läuft das ab?
Ja, die würde ich gerne anrufen. Aber das geht natürlich nicht. Aber wir haben mittlerweile ganz viele Fußballer, natürlich auch ältere, wie Klaus Fichtel, unseren Trainer, und Rüdiger Abramczyk. Klaus Fischer, der kann jetzt leider seit 2 Jahren nicht mehr spielen, ist auch schon 73, der einen Unfall hatte bei einem Spiel gegen die R&V-Versicherung in Wiesbaden, als ihn einer abgeräumt hat und er mit einer Schulterverletzung operiert werden musste. Das passiert im Fußball und man muss sich das so vorstellen. Ich rufe dann zum Beispiel den Caligiuri an, weil der ist Mitglied bei uns und er hatte sich gemeldet und wollte mal wissen, wie das mit der Mitgliedschaft weitergeht. Und da habe ich ihn kontaktiert und habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, willst du nicht bei uns, obwohl er noch bei den Profis bei Augsburg spielt, willst du nicht bei uns Mitglied werden? Dann schreiben wir dich um vom Hauptverein in die Tradition. Und das hat er gemacht und freut sich drauf, wenn er seine Karriere beendet, bei uns mit mir, mit anderen dann zusammen zu spielen.
Ja, Olaf, wir wollen heute nicht nur mit dir über die Niederlage gegen Hoffenheim sprechen, sondern natürlich auch über den Sieg gegen Hertha BSC.
Ja, aber Hoffenheim schon gar nicht mehr. Entschuldigung, ich habe Hoffenheim schon gar nicht mehr im Kopf. Aber auch da kann man sicherlich drüber reden, weil es gibt ja nicht nur positive Dinge. Aber ich habe das Spiel schon wieder vergessen, weil so ein 5-2-Sieg, gerade Tore zu erzielen, war ja für uns in diesem Jahr unheimlich schwer. Trotz aller Serien, die wir geschafft haben, im positiven Sinne.
Klar, aber wir haben trotzdem zum Hoffenheim-Spiel brennt mir eine Frage auf den Lippen, die ich gleich loswerden will. Wir wollen aber natürlich zusätzlich auch noch natürlich über den Endspurt im Abstiegskampf sprechen, über die letzten 6 Spiele. Ich denke, dass jetzt auch gerade nach dem Spiel gegen Hertha wieder die Karten neu gemischt sind und auch wieder anders verteilt werden. Von daher wird es ganz spannend, aber diese Frage zu dem Spiel im Hoffenheim, weißt du denn noch, wo du es gesehen hast, das Spiel, auch wenn es schon praktisch nicht mehr so vor Augen hast?
Ja, ich habe es gesehen zu Hause und war natürlich nicht erfreut, aber das sind so Sachen, die kann man nicht ändern.
Olaf, da gab es eine Situation nach dem Spiel, dass Peter Knebel mit dem Bus zurückgefahren ist mit den Spielern. Ja. Das hast du ja sicherlich auch mitbekommen. Und in der Vorbereitung zur Sendung hatten wir uns gefragt, ob es vielleicht bei dir eine ähnliche Situation gab damals, dass halt ein Manager oder etc. Oder jemand aus dem Vorstand oder Präsident im Bus gesessen hat auf dem Rückweg. Und ja, die Frage ist auch einfach, welches Zeichen sollte damit gesetzt werden? Was meinst du?
Ja, weil Peter Knebel gespürt hat, man muss sofort Tacheles sprechen, weil so kann das nicht weitergehen, dass man auswärts so spielt und ohne Chancen ist, das Spiel zu gewinnen. Das ist immer eine Gefühlssache, dann in einer besonderen Situation. Und das Gefühl hatte Rudi Assauer auch immer, der aber eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, immer im Bus hin und zurück mitgefahren ist. Es gab schon mal Ausnahmen. Aber wir haben natürlich jetzt 2023, 20 Jahre, 30 Jahre weiter, hat sich das entwickelt. Wir haben Teammanager, wir haben Kaderplaner und. Und jeder Manager oder Vorstand Sport hält das auch anders, wie oft und wann er dann im Bus mitfährt. Ich weiß nicht genau, wie Peter Knebel das macht, aber das sind Dinge, die muss man spüren. Und ich glaube, da hatte Peter Knebel den richtigen Input, zu sagen, hoppla, jetzt muss hier was passieren. Jetzt bin ich eng bei der Mannschaft, die brauchen mich, um Rückendeckung zu geben in einer schweren Situation. Denn gegen Hoffenheim, 12.000 Fans waren circa da, der Rückhalt sollte da gewesen sein. Und dann sieht man so ein Spiel, wo man dann nach am Ende chancenlos war und vor allen Dingen die erste Halbzeit, die sehr schlecht war. Und das ist aber eine normale Reaktion, die dann vom Verein oder von Peter Knebel dann gemacht wird. Also das gab es zu unserer Zeit auch.
Du gerade angesprochen hast, 12.000 waren da, ich glaube, es waren fast noch mehr. Ja. Ich hatte es auch unheimlich in den Fingern gejuckt, nach Sinsheim zu fahren, weil ich auch merkte, dass das wird halt wie beispielsweise auch Hannover so typischerweise ein Heimspiel. Ich weiß nicht, Thorsten, wie war es bei dir? Als dann die 15.000 da waren und das Spiel begann und du hast so auch die ersten Minuten verfolgt, hattest du auch irgendwie das Gefühl, irgendwas läuft heute schief hier, oder?
Ja, das Spiel lief einfach schief. Also das lief einfach komplett schief und es, wie jetzt ja auch viele schon gesagt haben, ne, der Einsatz stimmte nicht. Man hatte das Gefühl, dass die Mannschaft nicht nah genug am Gegner ist und da ergibt sich das eine und das andere so. Ne? Also viele der Abstimmungsprobleme, die sind dann halt durch individuelle Fehler aufgerufen worden. Also Thomas Aue-Jahn hatte zum Beispiel ja wirklich einen rabenschwarzen Tag, wenn man sich das nachher mal bei der Sportschau die Highlights angeschaut hat. Der hat ganz oft irgendwie seine Position nicht richtig gehalten und hat dadurch irgendwie die Innenverteidigung in Bedrängnis gebracht. Also ich erinnere mich da an Szenen von Henning Matriciani, der dann sehr schlecht aussah, aber der sah eben deswegen schlecht aus, weil auf der linken Abwehrseite Aujan eben wirklich keinen guten Tag hatte, um es mal so zu sagen. Hat Thomas Reis dann ja auch angesprochen. Mag ich übrigens sehr, dass Thomas Reis es irgendwie hinkriegt, auch mal zu sagen, was ist so, ohne einzelne Leute jetzt irgendwie lang zu machen öffentlich, ne? Aber er wurde halt gefragt nach Thomas Aujan, nach der Auswechslung, hat dann klar gesagt, nee, das war jetzt nicht irgendwie, weil er sich was wehgetan hat, sondern es war eben aufgrund dieser unglücklichen Hälfte. Und dadurch wird der Mann ja jetzt nicht schlechter. Und Thomas Reis hat in der Vergangenheit jetzt schon häufiger gezeigt, dass Spieler, die dann auch mal nicht gespielt haben, trotzdem immer wieder dazugehört haben. Ja, die sind dann doch wieder aufgetaucht. Also Karaman zum Beispiel, der war eine Zeit lang, hat man nicht gesehen, dann wurde er halt trotzdem wieder eingewechselt. Und ich glaube, der kriegt das ganz gut hin, irgendwie auch zu sagen, was ist. Und ich glaube, dass, mir gefällt es. Ich sag mal so, ich rede mal einfach nur von mir. Will er gar nicht für alle reden, aber ich habe einen guten Eindruck davon, wie Thomas Reißer kommuniziert. Und ich mag das viel mehr, als wie wenn dann ein Trainer da steht und irgendwie alles dann so, entschuldigt, irgendwie weichspült. So. Das gefällt mir so besser, die Kommunikation auf jeden Fall.
Ja, ich denke, dann können wir ja mal auf das Spiel gegen Hertha gucken. Es war sicherlich dann erfreulicher als das Spiel gegen Hoffenheim. Olaf, warst du im Stadion am Freitagabend?
Ich bin immer da.
Thorsten, wie hast du das Spiel verfolgt?
Ich bin auch immer da. Ich bin immer da, wenn ein Heimspiel ist, auf jeden Fall. Auswärts, sonst kriege ich zeitlich immer nicht so gut hin. Aber gegen Hertha am Freitag, das war ein großartiger Abend. Und da war jeder Euro Eintrittsgeld, die 100 Cent wert. Kann man nicht anders sagen. Ein großartiges Spiel, eine große Unterhaltung.
Weißt du noch, was dir durch den Kopf gegangen ist, Thorsten, als du die Aufstellung vor dem Spiel gesehen hast?
Naja, gut. Ich habe ehrlich gesagt 2 Stunden vorher eine Aufstellung bei Bild.de gesehen und hatte mich gefragt, ob die jetzt schon wieder irgendwie einen Maulwurf haben oder ob die das jetzt einfach nur getippt haben, was sie da aufgeschrieben haben. Bis auf Yoshida, der sich ja kurzfristig verletzt hat, stimmte das tatsächlich. Gut, aber war vielleicht auch gut geschätzt. Also es war ja so, dass schon angedeutet wurde in der Pressekonferenz, dass da zu wechseln kommen könnte. Thomas Reis hat durch die Blume eigentlich schon gesagt, dass er Simon Terodde da schon in der Startaufstellung sehen könnte oder das zumindest in Erwägung zieht. Und deswegen so wahnsinnig überrascht war ich nicht. Kaminski hat mich dann doch überrascht, dass er dann halt spielt. Aber wie gesagt, das lag dann eben auch an der kurzfristigen Verletzung natürlich.
Olaf, was hat denn Schalke gegen Hertha besser gemacht als gegen Hoffenheim?
Ja, am Anfang waren sie, es schien so die ersten 10 Minuten nicht so gut drauf. Und dann braucht man natürlich, oder die ersten 5 Minuten, und dann waren die Tore natürlich die Türöffner. Solche Dinge muss man machen und dann kann man aus einer Deckung hervorragend kontern und macht dann auch am Ende 5 Tore, wobei ja noch viele Dinge gerade verletzungsbedingt passiert sind. Und dieser Ausfall von Ralf Fährmann, das ist brutal für eine Mannschaft oder kann brutale Auswirkungen haben. Und deswegen war ich so überrascht, dass Schwollo einen so guten Eindruck hinterlassen hat, der keine Nerven gezeigt hat und für mich sozusagen dann Fährmann, der ja auch überraschend vor ein paar Wochen im neuen Jahr erst wieder die Nummer 1 wurde. Und das ist psychologisch nicht ganz so einfach.
Wir haben auch vor dem Podcast hier ein paar Fragen gestellt, ein paar Umfragen gemacht für unsere Gäste. Und da haben wir auch die Frage gestellt, der Ausfall, welches Spieler wird Schalke in den kommenden Wochen am meisten wehtun? Und ähnlich wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, ist da mit 75% Ralf Fährmann auch genannt worden, weit vor Tim Skarke und Cedric Brunner. Also scheint schon auch, denke ich mal, gewissermaßen der Aufschwung schon Schalke auch mit der Person Ralf Fährmann identifiziert zu werden, oder?
Das auf jeden Fall, aber dafür hat man ja auch einen großen Kader, dass man Leute hat, die dann einspringen, wenn Leute nicht zur Verfügung stehen. Wir haben das Beispiel beim FC Bayern mit Sommer, der Manuel Neuer vertritt, und dass die Ersatz, in Anführungszeichen, Ergänzungsspieler es nicht immer ganz einfach haben. Und der Druck, der entsteht, wenn in der ersten Halbzeit auf einmal plötzlich aus dem Nichts heraus der Torwart ausfällt, das ist schon eine brutale Belastung. Dass man dann trotzdem gewonnen hat und dass das am Ende nicht ausschlaggebend war im negativen Sinn für Schalke 04, das spricht für den Torhüter Schwolle und spricht dafür, dass er es auch verdient hat, weiter zu spielen. Denn man sagt, wie ich gehört habe, dass Rally doch länger ausfällt, vielleicht sogar bis zum Ende der Saison. Und das ist sicherlich ein schwerer Schlag, aber es bringt nichts zu jammern, sondern man muss jetzt versuchen, das Beste draus zu machen und den neuen Torhüter zu unterstützen.
Das war natürlich deswegen auch hart, weil mit Ralf Fährmann ja auch so ein Umschwung kam, ne? Also Ralf Fährmann wurde von Thomas Reis ins Tor gestellt und kurz darauf kam dann diese Serie mit den ganzen zu Null Spielen und man hatte plötzlich das Gefühl, das war irgendwie komplett richtig und Ralf Fährmann ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein Kopf dieser Mannschaft, ne? Er ist einer derjenigen, die dann halt sich vor die Kamera stellen und ja das Gesicht dieser Mannschaft sind. Und wenn da dann so eine Verletzung kommt, dann ist das schon auch jetzt über die eigentliche Torhüterleistung hinaus irgendwie trotzdem noch ein größerer Schlag irgendwie, ne? Also ich hoffe auch, was du gerade sagst, Olaf, dass Schwolle das jetzt gut hinkriegt, ne? Er ist Profi, er hat jetzt wieder seine Chance. So geht das halt gerade im Torhüter-Business ist es ja so, du bist ja darauf angewiesen, dass solche Dinge passieren, um wieder reinzukommen und da musst du deine Chance halt nutzen. Da müssen wir jetzt halt von profitieren.
Und wir haben ja jetzt auch gesehen, Moritz Jens, der wieder gespielt hat, dem man angemerkt hat, dass er am Ende des Spiels müde wurde. Und ich habe das Glück gehabt, noch nach dem Spiel mit ihm sprechen zu können. Und man hat in seinen Augen gespürt, die Erleichterung, mal wieder mithelfen zu können, als Stabilisator in der Innenverteidigung Leistung zu bringen und dann auch erfolgreich zu sein. Und da sieht man mal, dass manche doch ganz viel ausmachen in einem Puzzle einer Mannschaft. Und ich hoffe nur, dass wir jetzt das mit Ralf Fährmann hinkriegen. Und deswegen heißt es, jetzt als Team aufzutreten und alle die wie Yoshida, Fährmann, Brunner und andere, die nicht spielen können, Skarke, dass wir jetzt versuchen, die anderen so richtig stark zu machen, zu unterstützen. Und ich kann mir vorstellen, beim nächsten Auswärtsspiel in Freiburg werden wieder alle da sein und versuchen, die Mannschaft zu unterstützen, dass wir da mindestens einen Punkt mitnehmen.
Ja. So, die Elke hat sich gemeldet. Elke möchte was dazu sagen. Gerne.
Ja, die Frage war ja von Conny, was war der Unterschied zu Hoffenheim? Und für mich war der große Unterschied, Olaf hat recht, natürlich sind Tore die Dosenöffner, aber das schön rausgespielte Spiel, das war der Unterschied. Das waren ja richtig schön rausgespielte Chancen und überhaupt gab es im Spiel schöne Spielzüge. Also nicht alles natürlich, aber sie gab's. Und das hat man lange nicht gesehen. Und wenn man das weiter hinkriegt, dann sieht es auch besser aus mit Chancen für die Zukunft. Und hat auch Schwolow weniger zu tun, wenn der Druck nach vorne läuft. Das wollte ich nur sagen, das war für mich der große Unterschied. Ich habe ja gar nicht mehr gewusst, dass die das können. Das wollte
genau, ich. Genau, ja. Ich habe auch, ist jetzt natürlich viel Spekulation so, ne? Aber wie Olaf vorhin sagte, der Dosenöffner, dieses Tor, ganz früh dieses Tor. Ich hatte das Gefühl, dass dadurch irgendwie so eine Erleichterung im Spiel war. Ja, man hat plötzlich versucht, da Spielzüge zu fabrizieren. Vorher, weiß ich nicht, also da ich hatte das Gefühl, es gibt plötzlich mehr Spielfreude in dieser Mannschaft, was die Offensive angeht. Und das dann natürlich. Das nächste, das zweite Tor war ja auch ganz prima. Das war eine ganz saubere Flanke von Skarke auf den Kopf von Bülter. Ja, das hätten wir uns in Augsburg auch gewünscht, so eine saubere Flanke, ja, und so ein Kopfball. Und da hat sowas aber nicht funktioniert. Da hat halt immer irgendwie, ein kleines bisschen ist dann wieder schiefgelaufen und dann flog der Ball halt nicht so gut auf den Kopf. Und das war in diesem Spiel tatsächlich anders. Olaf, das muss doch dir als Techniker von 1 doch auch eine Freude sein, oder? Ich meine, nur gegen den Ball zu arbeiten ist immer das eine, aber so einen Spieler mal nach vorne zu sehen, darum gehen wir doch ins Stadion, oder?
Also erst einmal haben wir alle gedacht, Terodde hätte das Kopfballtor gemacht. Wir haben gar nicht gedacht, dass der Bülter so gut köpfen kann und den Ball so schön in die lange Ecke platzieren kann. Aber es war auch ein besonderes Spiel. Es war ein 6-Punkte-Spiel. Es war ein richtiger Abstiegsfight, in dem wir bestanden haben. Und dadurch ergeben sich natürlich ganz andere Situationen. Und dadurch haben wir viel mehr Raum gehabt, weil Hertha kommen musste und konnten dann auch wirklich zeigen, was wir drauf hatten. Und wenn ich als Paradebeispiel am Ende das letzte Tor von Kaminski nehme, wo wir alle gedacht haben, was macht der denn da am Freistoß, der Innenverteidiger, und haut das Ding in den Winkel. Und da spürt man, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat und auch die Wechsel von Thomas Reis und die klare Ansprache auch bei den Spielen in Augsburg schon, als so viele Flanken übers Tor geschlagen wurden oder in Hoffenheim, dass da katastrophal agiert wurde. Und er spricht es wirklich klar an und setzt auch dann Akzente, indem er jetzt beim Heimspiel gegen Hertha eine sehr überraschende, für viele Umstellung vorgenommen hat, vor allen Dingen Terodde vorne reingenommen und hat Skarke gebracht und hat Latza gebracht. Damit hätten nicht viele gerechnet. Und dass Jens wieder spielen konnte, ich glaube, das war diese Kombination, genau im richtigen Moment, die Mannschaft, die auf dem Punkt bereit ist für den Abstiegskampf, zu funktionieren. Und dafür ist ja auch ein Trainer da. Und er gibt Schalke 04 in der neuen Saison die richtige Handschrift. Egal, was er macht, auch wenn er mal verliert, er hat immer eine Antwort, er weiß, was er tut. Und ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich seine Aufstellung sehe, wenn ich sehe, wie er mit kritischen Dingen umgeht, mit Situationen, mit Spielern. Und es ist ja nicht so einfach für Frei gewesen, jetzt nicht zu spielen und für Terodde ja auch nicht, der ja seinen Abschied leider bekannt gegeben hat und der auf einmal gespielt hat und gleich sein Tor gemacht hat. Also ganz, ganz schöne Sachen neben den negativen Sachen wie den vielen Verletzungen, die wir jetzt haben.
Ja, auf das Thema Latza würde ich gerne nochmal eingehen. Also ich hatte am Freitag folgende Situation. Wir hatten uns mit ein paar Leuten vor dem Spiel getroffen, sind dann mit der Straßenbahn Richtung Stadion gefahren und wir hatten einen kleinen jungen Mann dabei, der war 9 Jahre, der kam extra aus Berlin angereist, eigentlich Unioner, aber die Mutter halt glühender Schalke-Fan. Und erst einmal Stadion und er hat natürlich Hoffnung, dass er vielleicht noch umgepolt wird an diesem Tag. Und wir saßen in der Straßenbahn und die Aufstellung ploppte rein und alle um uns herum und auch wir selber sagten nur, Danny Latza, welche Idee steckte dahinter? Und wir dachten nur, wir hatten nur gewünscht, dass der Junge jetzt, wir waren jetzt gegen Berlin ins Stadion und der hatte ein super Spiel und dann haben wir uns die Aufstellung angeguckt und hatten dann ein Stück weit die Fantasie verloren, dass wir das Ding jetzt souverän nach Hause schaukeln. Aber auf Danny Latza würde ich gerne nochmal eingehen, weil als ich dann im Stadion war und das Spiel gesehen habe, war mir auf einmal völlig klar, was die Idee dahinter war, weil er hat ja auch Boateng eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Und ich weiß nicht, Thorsten, wie hast du es gesehen? Wie hast du Danny Latzas Spiel gesehen am Freitag?
Ja, wie du schon sagtest, er hatte schon eine Aufgabe. Und der Punkt war ja, dass Tom Kraus jetzt halt auch in den letzten Spielen ein bisschen überspielt war. Also war zumindest mein Eindruck. Schalke hat halt wirklich mit einer festen Startelf eigentlich agiert die letzten Wochen. Und das Ganze ist sich halt so ein bisschen ausgelaufen. Also so ein bisschen kräftezehrend und irgendwie hat sich das alles so ein bisschen abgeschliffen. Und ich glaube, es war ganz gut, einfach da neue Impulse zu setzen. Das ist das, was Olaf vorhin sagte, dass der Kader ist halt größer so und du musst halt irgendwie auch alle mitnehmen, gerade wenn es jetzt halt in die letzten Wochen geht, bist du eben darauf angewiesen, dass die eben auch ihre Zeiten haben, dass die auch fit sind und dass sie auch drin sind, weil so ein bisschen die Problematik bei der Innenverteidigung war ja auch, um das nochmal gut ist, also Entschuldigung, dass ich jetzt nicht auf Latza antworte, aber was die Innenverteidigung angeht, ist ja das gleiche Problem. Immer haben Jens und Yoshida gespielt. Und als dann einer ausfiel, musste halt ein Greimel reinkommen, der ein Jahr lang nicht mehr gespielt hat. So, ne? Das ist halt auch schwierig, wenn halt immer die gleiche Mannschaft am Start ist. Und jetzt war zu diesem Spiel eben, ist halt einiges verändert worden und Danny Latza war eben einer davon. Und hat einen guten Job gemacht in diesem Spiel.
Ja, wir haben ja auch vor dem in der Umfrage vor dem Podcast-Aufnahme auch gefragt, welcher der Spieler, der jetzt gegen Hertha in die Startelf gerutscht ist, weiterhin in der Anfangsformation stehen sollte. Da waren halt die Antwortmöglichkeiten Terodde, Kaminski und Latza. Da ist aber überraschenderweise Marcin Kaminski als allererster genannt worden. Also über 56% haben geantwortet, dass er im künftigen Spiel in der Startelf stehen soll. Auf Simon Terodde fielen 38% und auf Deni Lazar nur 6%. Überraschend für dich, Thorsten?
Also, wir haben einfach ein schlaues und gut mitdenkendes Publikum hier, weil es ja total naheliegend, dass Kaminski auch wieder spielen wird. Yoshida bleibt verletzt, Jens ist gesetzt. Kaminski hat einen super Job gemacht, wirklich ist reingekommen, hat wirklich ein ganz hervorragendes Spiel abgeliefert, sehr souverän, hat eine Erfahrung und ja, ist quasi so ein zweiter Yoshida jetzt, ne? Er ist halt der erfahrene Mann, der davon profitiert, dass der junge Jens halt auch wirklich ein starker Spieler ist. Und die beiden haben da hinten gut gespielt. Ich hoffe, das klappt auch gegen andere Gegner. Das müssen wir halt immer dazu sagen. Ne? Das war eben auch Hertha BSC Berlin, die wirklich jetzt am Boden waren. Ja, wir haben dafür gesorgt, dass sie den Trainer wechseln. Und jetzt die nächsten Kaliber sind halt größer. Ne? So, und da muss es dann eben auch funktionieren. Aber in dem Spiel hat Marcin Kaminski auf jeden Fall ganz toll gespielt und das ist eine Bank, dass er beim Spiel in Freiburg auch auflaufen wird neben Jens. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Olaf, ich vielleicht direkt nochmal dich anfrage. War es vielleicht ein zu teuer bezahlter Sieg? Ich meine, wir haben drei Ausfälle jetzt zu kompensieren, wie mit Fährmann, Skark und Brunner und wir haben auch noch eine unglückliche fünfte gelbe Karte für Tom Kraus bekommen. Wie siehst du das? Kann das Schalke auffangen?
Wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten, würden wir heute ganz anders reden und würden sagen, das war es wohl. Und deswegen war es ein absolutes Endspiel, um überhaupt realistisch einzugreifen für die letzten sechs Spiele, weil wir haben nur noch zwei Heimspiele. Die letzten drei mit Leipzig, Bayern oder Frankfurt, Bayern. Das wird brutal schwer und ist immer schwer zu sagen, wer jetzt das schwerste Restprogramm hat, aber nur noch zwei Heimspiele. Das ist nicht unbedingt gut. Vier Heimspiele wäre besser. Und von daher muss ich sagen, das war alles wert. Natürlich möchte man keinen eine Verletzung wünschen. Und wie es bei Fährmann passiert ist, ja ohne eine besondere Aktion. Das passiert nun mal. Man muss das einfach hinnehmen. Dafür hat man einen großen Kader und darf sich auch jetzt nicht größer dran aufhalten. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Und wir haben in Freiburg ja wirklich ein brutal schweres Spiel, die ja nicht umsonst um die Champions-League-Plätze mitspielen. Und deswegen heißt es auch, und das hat der Trainer ja auch gemacht, neue Leute vorher schon gebracht, bevor sich die Spieler jetzt verletzt haben. Er nimmt alle mit. Er versucht, aus dem Kader das Beste herauszuholen. Und wir haben noch genügend Leute, die letzten sechs Spiele bewerkstelligen können und erfolgreich sein. Also die Chancen sind weiterhin da. Wenn ich bedenke, im alten Jahr die Chancen, wie hoch waren sie prozentual? Allerhöchsten 10% auf Relegationsplatz. Und jetzt haben wir wirklich eine realistische Chance von 50-50. Auf welchem Platz Relegation oder ein rettendes Ufer, 15. sei dahingestellt. Das sind auch Milchmädchenrechnungen, sondern von Spiel zu Spiel jetzt denken. Und deswegen so ein Punkt in Freiburg, das würde vor dem Spiel gegen Heimspiel gegen Werder Bremen nochmal richtig Schwung reinbringen.
Ja, Olaf, was tippst du denn, wie viele der Anwesenden hier getippt haben, dass Schalke absteigt? Wie viele in Relegation landen und wie viele in den Klassenhalt? So prozentual, was tippst du? Immer so eine Stimmungs...
Ich fang mal damit an. Hm. Dass ich weiß jetzt nicht genau, wie viele im Chat sind, aber egal. Ich würde mal sagen 5% sagen, Schalke steigt direkt ab. Oder sagen wir mal 0,4. Mhm. 15% Relegation und der Rest ist Schalke.
Ja, fast. Also womit du fast richtig liegst, ist, dass nur 6% auf den Abstieg, auf den direkten Abstieg getippt haben. Aber 69% tippen auf die Relegation und nur 25% auf den Klassenerhalt.
Da ist was dran.
Ich glaube, das ist auch so die realistischste Hoffnung, die man hat, dass man sich irgendwie in die Relegation rettet und dann halt vielleicht gegen einen der Hamburger Teams oder gegen Heidenheim spielt. Aber ich denke, das hat auch sicherlich mit den wieder starken anderen Mannschaften einfach auch zu tun, dass es schwer vorstellbar ist, da wirklich drei Teams hinter sich zu lassen. Vielleicht die Überleitung zu unserem nächsten Thema, wo es jetzt um die letzten sechs Spiele geht, um den Endspurt. Olaf, du merkst, also die Hoffnung ist da. Ist das vielleicht schon zu viel Hoffnung? Müsste man vielleicht noch mehr in die Underdog-Rolle wieder stellen vor dem Freiburg-Spiel?
Geht ja gar nicht. Wer 5-2 gegen den direkten Konkurrenten das 6-Punkte-Spiel gewinnt, und in dieser Art und Weise, da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass man nach Freiburg fährt und sagt, da fahren wir hin, aber da ist nichts zu holen. Also ein breites Kreuz zu haben, das kann so viel Kräfte freisetzen, trotz der vielen Verletzten, dass genau entgegengesetzt, wie wir die Phase hatten, als wir fast den Rekord von TB eingestellt haben mit 41, 42 nicht gewonnenen Spielen und auch den Rekord der auswärts nicht gewonnenen Spiele. Davon sind wir meilenweit entfernt und das gibt uns wirklich die Kraft, daran zu glauben. Und das ist auch positiv und das muss noch weiter ausgebaut werden. Und das wird der Trainer, der Asamoah und wer auch immer, wird das den Spielern jeden Tag sagen, ihr müsst an euch glauben. Alles andere ist kontraproduktiv.
Olaf, was glaubst du denn, wenn man sich jetzt die letzten drei Spiele vor allem anguckt, die noch bevorstehen, ganz am Ende der Saison, gegen welches Team kann denn am ehesten eine Überraschung gelingen? Also wir spielen ja gegen die Bayern, gegen Frankfurt und dann schlussendlich noch gegen Leipzig.
Mir fällt dann gleich bei Leipzig ein, dass die gegen Bochum auch zu Hause verloren haben. Und ich glaube, wir müssen uns gar nicht auf die drei, so würde ich den Trainer auch verstehen, Thomas Reis, der sagt, wir haben zwar da noch so drei Spiele, aber er wird der Mannschaft von diesen drei Spielen gar nichts erzählen, weil du kannst 9 Punkte holen. Natürlich weiß ich, dass das höchstwahrscheinlich nicht gelingen wird. Aber was ist denn, wenn wir 5 Punkte holen und die anderen weniger Punkte holen und auf einmal stehen wir noch besser da und gehen mit einer noch breiteren Brust in die Spiele? Ich glaube, das ist der Schlüssel, weiterhin solche Big Points zu landen in den nächsten drei Spielen für die letzten drei Spiele, damit man nicht so unter Zugzwang gerät, unbedingt dann gegen Bayern gewinnen zu müssen, gegen Frankfurt und dann das letzte Spiel gegen Leipzig. Wobei ich glaube, insgesamt, dass es bis zum letzten Spiel darauf ankommen wird, wer welche Plätze erreicht. Es wird eine ganz enge Nummer. Und deswegen heißt es nicht, an die letzten drei zu denken, sondern von Spiel zu denken. Und in Freiburg haben auch schon andere gepunktet. Und die haben eine harte Saison hinter sich, international. Ganz viele Spiele gemacht, breite Brust. Und auch die kann man mal überraschen, indem man ein frühes Tor macht. Oder wie ein Bollwerk steht, wie wir das in Augsburg geschafft haben und dann nachher noch den Ausgleich erzielt mit einem Mann mehr. Aber da auch dann fehlerhaftig waren und das Abstellen zu lernen, dass man einfach aus dem Halbräumen die Flanken nicht hinters Tor schlägt. Das waren viele Flüchtigkeitsfehler. Und wenn man die noch abstellen kann, dann glaube ich, ist es auch möglich, in Freiburg oder wo auch immer zu punkten.
Ja, die Frage haben wir auch hier vor der Sendung gestellt und tatsächlich glauben die wenigsten an einen Sieg gegen Leipzig, also eher gegen Bayern, aber die meisten setzen halt auf Frankfurt, ja.
Also da muss ich einmal reingrätschen. Also ich habe ja bei Bayern 6 Jahre gespielt, aber ich habe jetzt keine Bayern-Brille auf, wenn dann eine Schalke-Brille, aber ich versuche immer relativ neutral die Sachen zu betrachten. Und ich kann nur wirklich aus meiner Erfahrung sagen, bei Bayern was zu holen, ist 3-mal, 5-mal schwieriger als gegen Frankfurt zu Hause oder in Leipzig. Jetzt kann man natürlich fragen, warum? Ganz einfach, weil Bayern wirklich die beste Mannschaft ist in der Liga. Im Moment immer noch Erster, weil die anderen auch diesmal nicht so gut sind. Und ich glaube, wenn Borussia Dortmund, ich wollte es gar nicht in den Mund nehmen, aber ist mir so rausgerutscht, wenn die den Haaland weiterhin in der Sturmspitze gehabt hätten, wären die schon 5 Punkte vor und würden deutscher Meister werden. So werden sie wieder zweiter Sieger sein und der FC Bayern wird zum 11. Mal hintereinander Meister sein, weil ich hätte mir auch mal einen anderen Meister gewünscht, wobei ein Schalker darf sich an Dortmunder ja auch nicht als Meister wünschen, tue ich mich auch schwer. Ne? Von daher muss ich aber nochmal auf den Punkt kommen, gegen Bayern, das wird brutal schwer. Eher gewinnen wir im letzten Spiel gegen Leipzig.
Danke.
Ja, du hast ja gefragt, wer denn so negativ drauf ist und auf Abstand gibt, das war ich. Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, dass im Moment Leipzig die stärkste Mannschaft ist von denen oben. Das ist halt so ein Eindruck, den ich habe, also dass das gerade so ist im Moment. Und zweitens habe ich, ich habe mir ja dann auf VfB gegen Dortmund reingezogen am Sonntag. Und VfB war erschreckend gut, also auch technisch, spielerisch. Also die haben schon auch drauf, die können schon auch auspacken. Und der VfB ist vor uns, die haben ein viel besseres Torverhältnis. Aus eigener Kraft schaffen wir es ja gar nicht mehr. Wenn der VfB durchzieht, haben wir gar keine Chance. Also das ist so mein Pessimismus, dass wir da nicht mehr rauskommen. Natürlich wünsche ich mir das nicht. Aber das hat mir so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen bedrückt dann, als ich VfB gesehen habe. Nicht nur, weil es ein super Ausnahmespiel war gegen Dortmund, sondern da ist schon was. Ich habe mir die ganze Saison schon gedacht, der VfB ist auch nicht so schlecht, wie er da steht.
Naja, und das ist, denke ich mal, das Problem, was wir jetzt einfach haben aus Schalker Sicht, dass die Hoffenheimer auf einmal wieder punkten können. Die haben jetzt, glaube ich, ein paar Spiele in Folge nicht verloren, haben jetzt auch in München unerwartet den Punkt mitgenommen. Die Stuttgarter schaffen mit 10 Mann gegen einen der Meisterschaftsfavoriten ein Spiel zu drehen in Unterzahl. Aber trotzdem gibt es ja hier im Raum 69%, die sagen, zwei Mannschaften lassen wir hinter uns. Deswegen, das würde mich auch nochmal interessieren. Vielleicht mag der eine oder andere sich noch dazu melden, warum und wieso und wen wir hinter uns lassen können. Olaf, was glaubst du persönlich, wenn wir zwei Mannschaften hinter uns lassen können? Nee, jetzt mal so anders gefragt. Olaf, wo landet denn Schalke 04 am Ende der Saison aus deiner Sicht? Also auf welchem Tabellenplatz?
Ja, Stand heute würde ich sagen, wenn einer Tabellenplatz 16 so anbieten würde, kann man darüber diskutieren. Aber man will sich direkt retten. Von daher ist das natürlich eine Hypothese. Aber ich glaube, Schalke 04 ist jetzt selbst in der Lage, die Klasse zu halten und sich in diese Situation gebracht zu haben, wo wir doch im letzten Jahr, als Weihnachten war, wir alle nur beten konnten und dass wir dann so eine Serie gestartet haben, hätte doch keiner für möglich gehalten, dass der Fährmann wieder die Nummer eins ist und Stabilität herbeiführt mit Jens in der Innenverteidigung, dass der Terodde dann nicht spielt, dass Freien ablöst, dass dann wieder ein Wechsel geschieht. Da sieht man mal, was im Laufe von ein paar Monaten passiert, auch innerhalb einer Mannschaft. Und Schalke ist gefestigt und das sind andere Mannschaften nicht so wie wir. Und deswegen glaube ich, dass wir die eine oder andere Mannschaft hinter uns lassen. Im Moment schaut es so aus, als wenn es härter sein sollte. Aber was passiert, wenn die beim nächsten Heimspiel wieder gewinnen? Dann sind die auch wieder dran. Deswegen glaube ich, dass es bis zum letzten Spieltag gehen wird und da werden wir gegen Leipzig gewinnen und halten die Klasse und werden 15.
Ja, aber jetzt nochmal unter uns beiden Bildschwestern hier, Olaf. Hertha, okay, aber wen siehst du da noch? Wer könnte da noch reinrutschen?
Ja, wir haben ja gerade über Stuttgart gesprochen, die natürlich eine super Leistung gebracht haben, zurückgekommen sind mit 10 Mann gegen Dortmund. Aber alle anderen, die da unten noch sind, und da glaube ich, kann man Hoffenheim noch hinzuzählen, die gegen Bayern hätten eigentlich auch gewinnen müssen. Ich habe auch noch Szenen gesehen, kurz vor Schluss, wo sie es nur nicht geschafft haben, einfache Bälle in die Tiefe zu spielen, dann wären sie alleine auf Sommer gelaufen, ein, zweimal, und hätten dann den Sieg vielleicht auch sogar verdient gehabt. Wer das sein wird, das weiß nur Gott und oder der Fußballgott. Rudi Assauer sagte ja mal, den gibt es nicht. Aber er kommt immer öfter zu Schalke zurück, fällt mir auf. Schon Mike Büskens, der die Mannschaft am Ende in die erste Liga gebracht hat. Dann jetzt der Thomas Reis, der durch Umwege zum FC Schalke kam und dieses kleine Wunder ja schon geschafft hat mit diesen vielen nicht verlorenen Spielen. Und ich glaube einfach dann, weil wir so viele positive Momente haben, auch wenn mal eine kleine Phase dazwischen kommt, die man immer hat im Abstiegskampf. Der Trend ist unser Freund und ich glaube, deshalb sind wir besser als Hertha, als Stuttgart und noch eine andere Mannschaft. Und welche das ist, das weiß ich auch nicht.
Thorsten, wo glaubst du eigentlich, dass Schalke am Ende der Saison stehen wird? Ich musste diese Frage stellen.
Ja, natürlich, ja. Nein, also pass auf. Ich habe ja so eine Hassliebe zur Relegation, ne? Also diese Relegation, ich kann das völlig verstehen, dass Fußballfans sagen, das ist wirklich Kappes, weil ne, man spielt eine ganze Saison, also gerade auch aus Sicht des Zweitligisten, ja, man spielt eine ganze Saison, kämpft sich auf den dritten Platz Und dann muss man in zwei Spielen gegen den Drittletzten der ersten Liga antreten, der natürlich aus der ersten Liga heraus ein anderes Budget hat und ja, sich einfach eine andere Mannschaft zusammenkaufen konnte und so. Das verstehe ich. Andererseits ist ja kaum was spannender als die Relegation. Ne? Also ich meine, die Meisterschaft ist jetzt die letzten, wie viel, 10, 12 Jahre immer an Bayern München gegangen. Oben ist auch, sind auch die Champions-League-Plätze sind relativ festgetackert. Was spannend ist in der Bundesliga, ist halt die Abstiegsregion. Und was wirklich einfach noch eine Verlängerung von Spannung ist, sind die beiden Relegationsspiele. Was haben wir da gesehen? Also was haben wir da für tolle Duelle gesehen, für spannende Sachen gesehen? Und das ist ein echtes, komplettes Fußball-Highlight. Und ja, so gern ich das sehe, wenn das andere sind, so sehr hasse ich es jetzt schon, wenn ich mir vorstelle, ich stehe da im Stadion und wir müssen irgendwie gegen den HSV antreten und irgendwie Tim Walter lacht mich da an. Da will ich gar nicht sehen. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, Hassliebe. Ja, einerseits wahrscheinlich großartig. Wenn mir jemand verspricht, wir gewinnen das, dann wird es eine Party wie das St. Pauli-Spiel in der zweiten Liga. Aber andererseits ein bisschen Schiss habe ich schon davor. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass an die direkte Rettung, weiß ich nicht, da bin ich so ein bisschen kritisch, ob wir das noch schaffen können, weil wir haben schon noch ein schweres Restprogramm, aber irgendwie diesen einen Punkt mehr als Stuttgart zu holen und sich dann irgendwie doch noch auf den 16. Platz zu retten, da glaube ich dann schon noch dran und ja, dann geht es halt nochmal weiter.
Ja, Olaf, wir würden gerne nochmal diese zwei Szenarien, die sich irgendwie auftun, vielleicht auch nochmal mit dir beleuchten. Ist zwar alles ein bisschen Glaskugel, aber wir wollen uns trotzdem auch mal vielleicht abschließend mit diesen zwei Szenarien beschäftigen. Abstieg oder Klassenerhalt. Vielleicht fangen wir mal mit der schöneren Sache an, beim Klassenerhalt. Was glaubst du, wen müsste man aus der Mannschaft versuchen, auf jeden Fall zu halten und in welcher Ecke müsste man nochmal nachlegen?
Wir haben ja mit Fährmann, glaube ich, da gab es ja auch Aussagen, der noch Vertrag hat. Er soll ja dann wohl auch die Nummer 1 bleiben, wobei auch da, man muss sich immer dem Konkurrenzkampf stellen. Dann ist natürlich Jens, wäre eine super Sache, wenn er bei Schalke 04 bleiben würde. Dann haben wir Kaminski, der einen super Eindruck gemacht hat. Dann haben wir einige andere, die natürlich den Verein verlassen werden und in erster Stelle Terodde. Ich glaube, auf dieser Position wird was gefragt sein. Dann stellt sich auch die Frage, was ist im Mittelfeld? Welche Ausleihspieler sind zu halten? Und ich glaube, da sind viele, die wir behalten oder gerne behalten wollen. Aber ob das finanziell machbar ist, das steht auf einem anderen Blatt. Und Peter Knebel ist, glaube ich, schon seit mehreren Wochen und Monaten dran, da schon die Vorbereitungen zu treffen. Es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn man nicht weiß, in welcher Liga man spielt. Und wann ist das entschieden? Und das macht das Ganze auch für die Kaderplaner die Sache nicht einfach. Das ist unheimlich schwierig. Und es geht ja immer mehr für Mannschaften wie Schalke oder die unten sind, Spieler auszuleihen, weil man sie sich sonst nicht erlauben kann. Und macht die Sache unheimlich schwer.
Ganz klar, ja. Aber wenn wir bei dem Erstliga-Szenario nochmal bleiben, Terodde hat schon bereits bekannt gegeben, dass er den Verein verlassen wird. Wir werden Polter behalten. Wie siehst du das mit Michael Frey? Wenn du entscheiden könntest, für Michael Frey Geld auf den Tisch zu legen und ihn zu halten, würdest du ihn halten wollen oder würdest du dir da lieber einen anderen Stürmer wünschen?
Schwer zu sagen. Ich glaube, er ist ja als Ersatz geholt worden, weil Polter sich schwer verletzt hat. Ich glaube, das ging erstmal dahingehend für diese Saison zu planen. Und wenn er jetzt zum Einsatz kommen sollte und dann überzeugt, ich glaube, dann wird darüber auch verhandelt. Aber er war in erster Linie, so habe ich das gesehen, ich habe nicht mit Peter Knebel darüber gesprochen. Er war aber für den Ersatz von Polter aktuell. Und er hat ja auch eingeschlagen am Anfang. Auch wenn er keine Tore gemacht hat, hat er sehr viel gefightet für die Mannschaft und hat auch tolle Vorlagen für Tore gegeben.
Genau, er hat auf jeden Fall voll gefightet, hat aber eben halt nicht getroffen. Jetzt ist die Frage, würdest du das als, hat er dich bereits überzeugt? Also würdest du seine Leistung bislang als überzeugend empfinden oder würdest du sagen, okay, pass auf, als Stürmer ein paar Tore müssen da schon nochmal vorher noch
kommen? Ein Stürmer muss Tore machen. Ich habe ihn aber auch persönlich letzte Mal noch getroffen, vor 2 Wochen war es. konnte mit ihm dann so ein paar Worte wechseln. Sehr sympathischer, toller Kerl. Ja, und ich glaube, Typen muss Peter Knebel finden mit seinem Team, der Kaderplaner mit Gerald Asamoah, dass sie zueinander passen, auch wenn es unbekannte Spieler sind, die auf einmal dann funktionieren. Haben wir ja einige im Kader, denen man das nicht zugetraut hat, so wie Moritz Jens, der auf einmal funktioniert hat. Oder auch wieder einer wie Ralf Fährmann, der auf einmal super funktioniert. Oder Kaminski. Und diese Leute gibt es. Und die zusammenzubringen, das ist die Kunst der Kaderplaner. Und da müssen wir die Daumen drücken, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und das können wir heute nicht. Und deswegen hat Peter Knebel da mit seinem Team auch einen schweren Stand, Entscheidungen herbeizuführen, weil man nicht weiß, wo man spielt in der neuen Saison.
Ja, was bei Schalke natürlich immer auch besonders Augenmerk hat, ist ja auch die Jugendarbeit. Olaf, du stammst ja selber sogar aus der damals noch nicht, wie Knappenschmiede ist
genau.
Ja
noch damals noch nicht. Und da wird es endlich mal, da wünscht man sich, dass einer aus der A-Jugend kommt, weil Norbert Elgert oder auch die B-Jugend ist deutscher Meister geworden, war auch diese Saison wieder erfolgreich. Norbert Elgert spielt jetzt am Sonntag, glaube ich, um den Pokalsieg. Wir sind ja da auch führend weiterhin, was die B-Jugend, A-Jugend und auch die unteren Mannschaften betrifft. Aber da wünscht man sich mal einen 17-jährigen Olaf Thon, halt ein anderer Name, der dann mal dann durchstartet. Und ja,
aber das ist genau der Punkt. Was glaubst du denn, wo lässt sich diese Jugend besser integrieren? Wäre ein Abstieg besser? Weil auch schon gesagt wurde, wenn wir absteigen sollten, würden vier Spieler hochkommen.
Für mich war es besser, aber Schalke 04 muss in der ersten Liga bleiben. Das ist so wichtig. Ja. Da geht es um die Gelder, da geht es um das Ansehen, das Prestige und Schalke 04 gehört in die erste Liga. Und man sieht ja, wie schwer sich Hamburg tut, das fünfte Jahr in der zweiten Liga und fallen jetzt wieder zurück. Und die werden es wieder schwer haben, direkt aufzusteigen. Und es wird immer schwieriger durch die Verteilung der Gelder mit 5-Jahres-Wertung und so weiter. Man hat immer weniger Geld zur Verfügung und die Schere geht immer weiter auseinander und es wird immer schwerer. Deswegen müssen wir unbedingt in der Liga bleiben. Die jungen Spieler hätten es aber in der zweiten Liga einfacher, genauso wie ich es mit 17 als A-Jugendlicher geschafft habe. Weil wir kamen, ich weiß noch, Michael Skibbe und drei andere, wir waren zu fünft, wurden dann im Trainingslager eingeladen und alle haben gesagt, das schafft sowieso keiner. Naja, und der Michael Skibbe und ich haben es dann geschafft. Michael Skibbe hat sich leider verletzt am Kreuzband und wurde ja dann auch sehr schnell invalide und hat einen Trainerjob dann oder seine Laufbahn eingeschlagen. Aber ich habe es dann von Anfang an geschafft, alle Spiele durchgemacht und hatte auch einen Trainer mit Dietmar Ferner, der mich auch mal nach schlechten Spielen, die ich hatte, immer wieder gebracht hat. Und so einen wünsche ich mir, ob in der ersten oder zweiten Liga. Wenn ein Spieler gut ist, egal wie alt er ist, dann setzt er sich auch durch.
Ja, das wäre jetzt, genau, würde mich interessieren. Ne? Wie ist es denn möglich, dann auch in der ersten Liga, ich weiß, dass wir da drin bleiben müssen, auch aufgrund der Finanzen, aber ist es denn möglich, überhaupt dann auf einen Jugendspieler setzen zu können in dieser schwierigen Lage, wo es dann auch wirklich bei jedem Spiel immer um jeden Punkt und vielleicht auch jedes Tor am Ende gehen kann? Ist es dann überhaupt noch möglich, einen Spieler gut zu integrieren?
Absolut, weil wenn der Spieler die Klasse mitbringt in der A-Jugend und der ja dann ab und zu auch bei den Amateuren oder bei den Profis mittrainiert, und da sind ja viele, Martin Max, der bei der U23 Stürmertrainer ist, Willi Landgraf Co-Trainer, Thomas Waldoch Co-Trainer, und da ist so viel Sachverstand, dass sie das erkennen. Nur die Talente müssen sich auch zeigen. Sie werden gut vorbereitet von den Jugendtrainern darunter um Norbert Elgert. Und das ist eine Frage der Zeit. Ich spüre es. Vielleicht klappt es schon in der neuen Saison.
Ist natürlich auch so ein bisschen, man muss natürlich auch so ein bisschen Glück haben, ne? Wenn man zum Beispiel sieht, Kusuki wurde gebracht, weil er wurde halt gebraucht oder Schalke braucht den Außenschirmer, der Tempo mitbringt, der sich mal traut zu dribbeln. Der ist reingekommen, hat direkt ein paar gute Spiele gemacht, ne? Hat sich jetzt leider verletzt. Aber man muss dann eben auch irgendwie so ein bisschen das Glück haben, dass man den Spieler hat,
der gerade für die richtige
Position da ist und so, ne? Dass das halt passt. Aber ich denke auch, dass Thomas Reis jemand ist, den man denn dann auch da haben möchte als Trainer, der den jungen Leuten das auch zutraut und die dann auch schon mal bringt. Ne? Und ich sag mal, in der zweiten Liga wird auch um jeden Punkt gefightet und da muss auch jedes Spiel gewonnen werden, weil wenn wir absteigen, müssen wir halt so schnell wie es geht auch wieder aufsteigen. Das ist ja klar.
Ja. Olaf, siehst du denn, kannst du vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, du guckst ja ab und zu auch Jugendspiele an. Siehst du da irgendeinen, der dir besonders auffällt, wo du einfach sagst, den siehst du gerne spielen? Wenn der sich weiterentwickeln könnte, könnte der wirklich in der ersten Mannschaft Fuß fassen?
Ja, ich leider habe ich viel zu wenige Spiele gesehen und habe mir immer wieder vorgenommen, habe das Norbert Elgert auch gesagt, ich komme jetzt öfter und nehme mir für die neue Saison aber absolut vor, so viele Spiele der Jugendmannschaften insgesamt zu sehen, damit man mal so einen richtigen Überblick bekommt. Ich habe natürlich ein, zwei, drei Namen gerade der A-Jugendlichen im Kopf, die möchte ich jetzt aber nicht nennen, weil gibt viel zu viel Druck für die Spieler und die, da spielen auch die Namen keine Rolle, sondern sie müssen einfach dann, wenn sie gebraucht werden, ins kalte Wasser geschmissen werden und dann müssen sie schwimmen. Und wir haben sicherlich da gute Talente, die das schaffen können, auch in der neuen Saison, ob in der ersten oder zweiten Liga. Und ich hoffe, und da sind wir auch in guten Vorbereitungen, dass wir auch in den nächsten Jahren mit der knappen Schmiede gut aufgestellt sind. Angefangen von der U23 bis zur U8, wo wir jetzt viele Mannschaften haben, die sehr erfolgreich sind.
Bei uns im Chat hier wurde gerade auch der Name Keke Top genannt. Der durfte sich jetzt ja auch schon zeigen. Carsten hat ihn genannt. Ich glaube, Duffy auch, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, den haben wir jetzt schon mal gesehen. Da kann man halt nur hoffen, ne, dass er dann halt wirklich auch einen Kaderplatz bekommt in der nächsten Saison, dass er Einsatzzeiten bekommt und die dann eben aber auch nutzen muss, weil wir hatten in der Vergangenheit ja eben auch Stürmer wie Kutucu zum Beispiel, ne, wo alle immer gesagt haben, okay, ist ein großes Talent, hat in der Jugend getroffen ohne Ende und konnte sich dann aber tatsächlich auf dem Profilevel bei Schalke oder in der Bundesliga zumindest erstmal gar nicht durchsetzen, hat dann irgendwie ja seine Chance eben nicht genutzt. Das ich gehört eben dann dazu.
Als er in München das Tor gemacht hat, wir haben knapp, glaube ich, verloren und bei Top, das ist ein richtiger Mittelstürmer und da kann man auch sehen, wie der sich wöchentlich verbessert, aber auch die brauchen ihre Zeit und im richtigen Moment, der hat ja schon Einsätze gehabt, muss er dann auch mal zeigen, was er kann.
Ja, Olaf, das war eine wirklich spannende Stunde mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst in unserer 04. Folge.
Die Zeit verfliegt. 60 Minuten ist viel zu kurz, aber hat Spaß gemacht. Auch mal so, man geht ja auch dann in die Tiefe, wenn man von Höchstchen auf Stöckchen kommt. Und ich muss wirklich sagen, das müsst ihr auch weitermachen. Die Leute müssen das wissen. Und ich glaube, es gibt viele ehemalige Spieler, die ihr dafür für die gute Sache auch gewinnen könnt, wenn man über unseren großen FC Schalke spricht.
Ja, weitere Diskussion. Thorsten, vielleicht nochmal ein Hinweis zu deinem Blog oder beziehungsweise zu dem, was du im 1000-Freunde-Blog so schreibst.
Zu unserem Blog.
Ne? Zu unserem Blog.
Zu unserem Blog auf der Seite 1000freunde.de, wo es nach jedem Spiel einen kleinen Beitrag gibt, wo ich meine Meinung oben reinschreibe und mir dann wünsche, dass andere Leute ihre Meinung unten drunter schreiben und dass es da zu einem Austausch kommen kann. Und ja, und jeden Freitag gibt es noch einen Beitrag. Und die Elke meldet sich gerade. Elke möchte sich nur kurz noch mal zeigen. Elke schreibt auf jeden Fall auch immer wieder regelmäßig mal in die Kommentarspalte unter den Beiträgen ins Blog. Ja. So habe ich es jetzt auch verstanden, das Winken. Und ja, danke dafür. Und
Elke folgt uns natürlich auch auf Twitter unter dem TF-Podblog, @TF-Podblog. Ihr findet uns aber auch bei Instagram und bei Facebook, auch jeweils unter dem Namen TF Podblog.
Bekloppter Name, aber es war nichts anderes mehr frei.
TF steht für
1000 Freunde.
Port für 1000 Freunde 1 fanden wir irgendwie doof, ne?
Richtig, 1000 Freunde 1 fanden wir doof und irgendwie 1000 Freunde 1 und was anderes dahinter ging auch schon gar nicht mehr, dann waren es einfach zu viele Zeichen. Wir haben alles ausprobiert, glaubt uns, TF Podblog war das Einzige, was irgendwie funktioniert hat.
Ja, und ansonsten nächste Folge steht dann Mitte Mai an. Wir haben ja gesagt, wir machen den Podcast im monatlichen Rhythmus. Mitte Mai bedeutet natürlich, es wird wahrscheinlich vor den letzten beiden Spielen gegen Frankfurt und Leipzig sein. Und ich hoffe, dass wir dann, wenn wir dann nochmal zusammenkommen hier, auch immer noch über so Themen wie Relegation oder vielleicht auch direkter Klassenerhalt sprechen können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die da waren, die mitgemacht haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, Glück auf.
Dankeschön. Glück. Tschüss.
Tschüss.